Ja, liebe Gemeinde, wir alle sind irgendwie auf der Suche. Manchmal nach den richtigen Worten, manchmal nach dem Schlüssel. Aber das ist nicht das, was ich meine, sondern wir sind auf der Suche nach dem Leben. Nach dem Leben, wie es wirklich sein sollte, wie es gelingt. Wie wir das Bestmögliche und das Größtmögliche aus diesem Leben herausholen können. Wir sind alle unterschiedlich alt und vielleicht werden die älteren Weisen sagen unter uns, das ist ein vergeblicher Versuch, alles aus dem Leben rauszuholen, das wird dir niemals gelingen. Vielleicht sind auch die Jüngeren die Intelligenteren, die sagen, doch, doch, das geht schon. Man muss sich nur genug anstrengen und genug Prioritäten setzen, dann kriegen wir da schon das Maximale raus. Das, was unsere Erfahrung ist und das, was uns bestimmt ist, dass wir diese Suche nach dem Leben, wie es gelingt, wie wir das Maximale rausholen können, ganz unterschiedlich gestalten. Und das liegt auch daran, weil wir ganz viele Angebote haben, die uns versprechen, das Maximale aus unserem Leben rauszuholen. In den ganz unterschiedlichen Bereichen. So funktioniert zum Beispiel Werbung. Werbung will uns erzählen, dass wir in einem Bereich unseres Lebens das Maximale rausholen können. Hey, aus deiner Schönheit kannst du das Maximale rausholen. Kauf diesen Kajalstift, den Lippenstift, das Make-up, das Reinigungsmaterial. Dann wirst du das Maximale aus dem rausholen, was Gott dir mit deinem schönen Körper auf der Erde gegeben hat. Oder Fitnessstudios, die sagen, wenn du wirklich stark sein willst und das Maximale aus deiner körperlichen Kraft rausholen willst, dann komm zu uns. Hier wird dir geholfen. Du willst den gechilltesten Abend auf der Couch haben, den es überhaupt gibt, dann brauchst du genau diesen Fernseher mit Ambilight, der dein ganzes Wohnzimmer in ein super Licht passend zum Programm taucht. Und natürlich diese Soundbar, weil der Sound, der wird dich umhauen. Das heißt, wenn du das Maximale aus diesem Fernsehabend rausholen willst, das Maximale aus deiner Chillzeit, mach's mit unseren Produkten. So funktioniert die Werbung. Und ganz ehrlich, wir fallen so häufig darauf rein. Wir fallen so häufig darauf rein, auf die Werbung und kaufen dann vielleicht ein Produkt auch, was wir eigentlich gar nicht gebraucht hätten. Ich habe zu Hause so eine Schublade mit Zeug. Ich bin ja passionierter Rennradfahrer und ich falle so häufig darauf rein, was ich noch so alles für mein Rennrad brauche. Und mein Rekord besteht, glaube ich, darin, dass ich, glaube ich, 7 oder 8 verschiedene Lampen für mein Fahrrad habe. Ich kann natürlich immer nur eine gleichzeitig benutzen und alle, so unter uns gesprochen, machen genug Licht und sind verkehrssicher. Aber die eine, die muss man dann doch noch haben. Aber es ist nicht so, dass das in der Werbung nur so funktioniert, sondern es funktioniert auch sonst in unserem Leben, dieses Prinzip, das Maximale rausholen zu wollen. Wir leben in einem System, in dem alle uns sagen, du musst das Maximale aus deinem Leben rausholen. Ich bin jetzt schon lange nicht mehr in der Schule, aber ich weiß, dass zum Beispiel das System Schule auch so ein System ist, was damit umgeht und verspricht. Schreibe die 1, dann stehen dir alle Wege offen. Dann holst du das Maximale aus deinem Leben raus. Dann kannst du am Ende entscheiden, was du machen willst und dich für die bestmögliche Möglichkeit zu entscheiden. Bist du nur so ein 2-3er-Kandidat? Na, dann gehen schon einige Türen zu. Dann pass mal auf, dass du das wahre Leben nicht verpasst. Wenn du jetzt schlecht in der Schule bist, dann kriegst du keinen guten Job. Dann verdienst du nachher nicht genug Geld und dann wirst du auf ewig irgend so ein billiger Arbeiter bleiben. Und das kann das Leben ja wohl nicht sein. Ihr merkt schon, ich rede so ein bisschen negativ darüber, weil ich denke, das stimmt doch nicht. Das stimmt doch nicht, dass unser Leben, ob unser Leben gelingt, ob so wie wir Leben leben können, davon abhängt, dass wir das Maximale rausholen müssen. Und ich merke auch, dass viele Menschen an diesem Versuch, das Maximale aus dem Leben rausholen zu müssen, scheitern. Die Burnout-Rate unter Schülern, ich spreche von Burnout unter Schülern, hat in den letzten 10 Jahren um 4% zugelegt. Man spricht mittlerweile davon, dass 7 von 100 Schülern in ihrer Schulzeit so etwas, eine Art von Burnout erleben. Auch die Burnout-Rate bei der arbeitenden Bevölkerung hat deutlich zugelegt. Auch das Feier- und Konsumverhalten von jungen Menschen und auch von Älteren hat sich immer mehr in die Extreme gewandelt. Das sind einfach Entwicklungen, die wir merken in der Gesellschaft und wir merken, Menschen versuchen, das Maximale rauszuholen, das Maximale in unserem Leben. Und ich gebe zu, ich bin auch so einer. Ich falle darauf häufig rein, dass ich versuche, das Maximale aus dem Leben rauszuholen. Und die Frage ist doch, bleiben wir dabei? Oder gibt es Alternativen? Wie entdecken wir wirkliches, gelingendes Leben? Und da wir hier in einem Gottesdienst sind und die Online-Zuschauer einen Gottesdienst schauen, könnt ihr euch denken, dass es eine alternative Antwort gibt. Eine Antwort, die dem entgegensteht, die nicht davon berichtet, dass Leben, maximales Leben, gelingendes Leben, darauf zurückgeht, wie du dich anstrengst, sondern dass es etwas ganz anderes gibt, was dieses Leben ausmacht. Und Carsten Buchknecht-Stöhr hat es eben schon gesagt, 2 Sonntage zum Römerbrief, wo es genau darum geht, um das gelingende Leben. Ich möchte uns gleich Römer 8 vorlesen, die Verse 1 bis 17. Und ich werde, das als Vorwort, ich werde öfter gefragt, warum ich keine Predigttextfolien für meinen Predigttext habe, auch wenn die so ein bisschen länger sind. Das hat einen Grund. Erstens, man ist abgelenkt, man hört dem Text gar nicht so gut zu. Und das Zweite ist, ich möchte euch Mut machen, selbst in der Bibel zu lesen. Eure Bibel mitzubringen zum Gottesdienst oder wenn ihr online vor den Geräten seid, eine Bibel, die ihr vielleicht zu Hause habt, zur Hand zu nehmen und selbst diesen Bibeltext aufzuschlagen und zu lesen. Solltest du keine Bibel haben, ist das überhaupt kein Problem. Wir können dir entweder zeigen, wo du eine kaufen kannst, oder wir versorgen dich auch ganz großzügig mit einer, weil uns das wichtig ist, dass wir in der Bibel lesen und auch zusammen in der Bibel lesen können. Ich lese aus Römer 8, die Verse 1 bis 17. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Sie hat sich nicht dem Gesetz Gottes unterstellt und wird es auch nicht können. Deshalb können Menschen, die noch von ihrer menschlichen Natur beherrscht werden, Gott niemals gefallen. Ihr aber werdet nicht mehr von eurer sündigen Natur, sondern vom Geist Gottes beherrscht, wenn Gottes Geist in euch lebt. Wer aber den Geist von Christus nicht hat, der gehört nicht zu Christus. Da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in euch. Und so wie er Christus von den Toten auferweckte, wird er auch euren sterblichen Körper durch denselben Geist lebendig machen, der in euch lebt. Liebe Brüder und Schwestern, ihr seid also nicht mehr dazu gezwungen, euch von den Wünschen eurer menschlichen Natur beherrschen zu lassen. Denn wenn ihr euch weiter von ihr bestimmen lasst, werdet ihr sterben. Wenn ihr euch aber durch die Kraft des Heiligen Geistes von eurem alten Wesen und den bösen Taten abwendet, werdet ihr leben. Denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Gottes Kinder. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber Vater rufen. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Dieser Text spricht von Leben. Von Leben in Fülle. Von Leben, das gelingt. Von Leben, das nicht mehr davon bestimmt ist, dass ich wie ein Esel einer Karotte an einer Route folgend mich immer wieder neu beweisen muss, immer wieder neu zeigen muss, wer ich bin, was ich kann und was ich habe, der davon redet, dass ich frei bin in meinen Entscheidungen, die nicht mehr davon bestimmt sind, was mir fehlt, sondern die davon bestimmt sind, was mir schon geschenkt ist. Paulus spricht hier davon, wie Menschen es entdecken, wer Gott ist und was Gott alles schon für das Leben vorbereitet hat. Er fängt an damit, dass er von dem größten Wunder der Geschichte der Menschheit berichtet. Nämlich, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, damit wir Menschen wirklich frei sein dürfen. Damit wir nicht mehr unter der Sünde leben, wie Paulus das hier sagt. Und er meint genau das damit, dass wir nicht mehr diesem Drang nachgeben, uns selbst beweisen zu müssen, unseren Wert in uns selbst zu suchen, unseren Wert daran zu suchen, uns von anderen Menschen abzugrenzen, dass wir nicht mehr uns beweisen müssen, immer besser zu werden, immer uns mehr selbst zu optimieren, sondern dass wir in Beziehung leben dürfen. In Beziehung zu Gott. Die Macht des Geistes, der Leben gibt, so hat Paulus das gesagt. Die hat uns durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Paulus beschreibt hier am Anfang, wie ich Jesus Nachfolger werden kann. Wie ich eine Entscheidung für mein Leben fällen kann, die genau diese Entscheidung ist, mich nicht mehr auf mich selbst zu verlassen, sondern mich an den zu wenden, der alle Dinge geschaffen hat. Mit dem unterwegs zu sein, ihm die Herrschaft zu geben, an den mich zu wenden, der es vielleicht auch besser weiß als ich. Der nicht in meinen eigenen Kategorien denkt und meine eigenen Grenzen zu den Maßstäben macht. Sünde ist so ein Begriff, der ist nicht mehr modern. Sünde, das versuchen wir irgendwie zu vermeiden, das ist so ein böses Wort. Und die Kirche hat auch in vielen Köpfen so das Bild davon, dass die Kirche immer sagt, du böser, böser, böser Sünder und da mit dem Zeigefinger steht. Und das ist auch korrekt, dass die Kirche hier viele Fehler gemacht hat in dem Umgang mit Sünde, dass sie Menschen unter Druck gesetzt hat, dass sie Menschen verurteilt hat und dass das nicht sehr liebevoll war. Und trotzdem müssen wir doch feststellen, dass in unserem Leben Dinge nicht in Ordnung laufen. Dass wir Potenzial, was in uns gelegt ist, nicht nutzen, weil wir uns immer wieder selbstzerstörerisch gegen uns selbst wenden. Dass wir mit anderen Menschen nicht gut umgehen. Dass etwas in uns angelegt zu sein scheint, was das Gute, was wir schon aufgebaut haben, manchmal mit einem Streich wieder einreißt. Das gilt für Beziehungen, das gilt für die Selbstwahrnehmung, wer ich bin. Und das gilt auch für meinen Umgang mit anderen Menschen. Und das gilt auch für die Beziehung mit Gott. Vielfach begreifen wir Sünde so, dass wir so diese Tatsünde im Kopf haben. Also da ist was und jemand tut was Schlechtes. Er lügt zum Beispiel. Das ist dann so ein klassischer Fall von Sünde. Oder er betrügt oder er ist neidisch oder er hasst oder er haut jemanden oder was auch immer. Das sind so unsere Kategorie von Sünde. Aber Sünde meint mehr. Sünde meint, dass ich nicht in dem lebe, wie Gott mich eigentlich gedacht hat. Ich lebe nicht so, wie Gott sich mir eigentlich gedacht hat. Und das ist eigentlich das Traurige an der Sünde. Nämlich, dass Gott auf der einen Seite so viel Gutes für uns vorbereitet hat. Dass er sich uns so gut gedacht hat, jeden einzelnen von uns. Gott hat sich dich gut gedacht. Er möchte, dass du ein Leben führst, was in Fülle ist, wo du alles hast, was du brauchst, wo du Leben, so sagt es auch der Text, Leben und Frieden erfährst. Und das wäre zu schön, um wahr zu sein, wenn das real wäre. Und das, was jetzt Sünde ist, ist immer dann, wenn der Mensch dieses Gute aus sich selbst heraus nicht ergreift, sondern eigentlich das Gegenteil tut. Ihr kennt vielleicht dieses Bild, wo auf der einen Seite ein Hang ist und ein Mensch steht und auf der anderen Seite ist ein Hang und da ist Gott und in der Mitte ist eine tiefe Schlucht. Das ist so ein typisches Bild im Christentum. Und das soll die Sünde demonstrieren, diese Trennung von Gott zwischen Mensch und Gott. Da ist ein tiefer Abgrund, da kann keiner rüber. Und das, was Paulus hier beschreibt, ist, dass es einen Weg rüber gibt. Und das ist Jesus Christus. Und dann kann man schön in die Mitte ein Kreuz malen, wo der Mensch dann rübergehen kann. Und ich finde dieses Bild genial, weil es das beschreibt, was Gott für uns getan hat. Und das sagt hier Paulus auch am Anfang. Wenn du gelingendes Leben willst, mit dem Schöpfer vereint sein willst, wenn du all das ergreifen willst, was Gott Gutes für dich vorbereitet hat, dann hat er schon alles getan. Du musst nur über Jesus zu ihm rübergehen. Dieses Bild hat aber eine ganz große Schwäche. Und die große Schwäche ist, dass Gott so ein bisschen in den Bereich kommt, dass Gott auch so ein bisschen schuld ist daran, dass wir Menschen nicht mit ihm in Verbindung kommen. Häufig sagen wir, Gott ist so heilig, der hält uns sündige Menschen nicht aus, weil Heiligkeit und Sünde sich nicht verträgt. Wenn man genau darüber nachdenkt, schafft das aber ein Gottesbild, dem man sehr anklagend gegenüber begegnen kann. Denn sollte es wirklich so sein, dass Gott, der große Gott, es nicht aushält mit uns Menschen, kann es sein, dass Gott, der große Gott, selbst mit dafür verantwortlich ist, dass es diesen Abgrund gibt? Dieses Bild missachtet, dass der Abstand zwischen Gott und den Menschen ganz bei uns Menschen liegt. Gott ist der immer wieder auf die Menschen zugeht. Gott in seiner Heiligkeit, er hat sich entschieden, für dich und für mich da zu sein, egal was kommt. Betrachten wir die biblischen Zeugnisse auch im Garten Eden bei der Schaffung des Menschen. Wir hatten das in der letzten Predigtreihe. Und es wäre wahr, dass Gott in seiner Heiligkeit nichts mit den Menschen zu tun haben will, dann wäre die Geschichte damals anders gelaufen. Ich rekapituliere nochmal. Gott hat mit den Menschen damals noch ganz heilig zusammengelebt. Der Mensch hat sich von Gott getrennt und hat von dem Baum gegessen, von dem er nicht sollte. Gott hat den Menschen gesucht und der Mensch hat sich vor Gott versteckt. Und Gott hat dann gesagt, er muss aus diesem Paradies raus. Wäre Gott ein heiliger Gott, der nichts mit den Menschen zu tun haben könnte, weil er Sünder ist, dann wäre die Geschichte hier zu Ende. Weil Gott kann nichts mehr mit den Menschen zu tun haben, er ist Sünder. Aber wie geht die Geschichte weiter? Das Erste, was wir in der Bibel lesen, ist, Gott hat die Menschen aus dem Garten rausgeschmissen. Was macht er? Er näht ihnen Kleider. Er kümmert sich um seine Menschen. Obwohl er heilig ist, und das ist das große Wunder, obwohl Gott heilig ist, beugt er sich doch immer wieder runter zu uns Sündern, zu denen. Wir sind die, die uns immer wieder von Gott verabschieden, die immer wieder doch versuchen, selbst das Leben in die Hand zu bekommen. Und Gott, er beugt sich runter zum Sünder. Der Satz, dass der heilige Gott nichts mit den Sündern anfangen kann, der ist einfach falsch. Dass nichts Sündiges beim heiligen Gott sein kann, der ist nicht korrekt. Warum? Weil der Heilige selbst sich runterbeugt. Und so ist es auch mit allen anderen Bibelgeschichten. Mose ist ein großer Prophet im Alten Testament und Mose hat einen Wunsch. Er möchte Gott sehen, von Angesicht zu Angesicht, den heiligen Gott. Das würde ich auch manchmal gern, so den heiligen Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Aber Gott sagt etwas, du kannst es nicht. Und die Begründung ist ganz interessant. Er sagt nicht, weil ich heilig bin und du Sünder, sondern er sagt, weil du es nicht aushalten würdest. Er sagt nicht, weil ich nicht zu dir kommen könnte, weil ich nicht, und er geht schließlich auch an ihm vorbei, ja. Aber was so deutlich wird, ist, dass der Mensch derjenige ist, der die Heiligkeit Gottes nicht aushält, Nicht der heilige Gott hält den Sünder nicht aus. Wir würden das gar nicht aushalten, die Heiligkeit Gottes selbst zu sehen, weil wir unter dieser Macht der Sünde stehen. Weil wir uns immer wieder dafür entscheiden, diesen Graben, diese Schlucht aufzumachen. Weil wir uns immer wieder von dem wirklichen Leben abschneiden. Und Paulus schreibt hier im Römerbrief, dass was Gott ein für alle Mal getan hat, ist, dass der heilige Gott zu uns Sündern gekommen ist, in Jesus Christus. Gott sandte seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns. Ein für alle Mal. Wenn du dich sehnst nach gelingendem Leben, dann ist es der erste Schritt. Der erste Schritt, das anzuerkennen und dich an Gott zu wenden. Wenn du auf der Suche bist nach wirklichem Leben, dann sagt Paulus, hier ist es relativ einfach. Der erste Schritt, der ist easy. Erkenne an, dass du derjenige bist, der immer wieder diesen Graben zwischen dir und Gott aufmacht, und erkenne an, dass der heilige Gott etwas mit deinem Leben tun und bewirken will und dass er sich zu dir runterbeugt und dass du seine Hand nimmst und sagst, ich bin hier, du darfst kommen. Das ist der erste Schritt zum gelingenden Leben. Und ich weiß, dass viele aus dieser Gemeinde diesen Schritt schon getan haben. Und das ist einfach bombastisch. Und wir dürfen als Zeichen zum Beispiel für diesen Schritt nächste Woche hier Taufe feiern. Das ist einfach mega gut, in meinen eigenen Worten so, weil das ist der erste Schritt, mit dem alles anfängt. Wo wir das erste Mal merken dürfen, dass wir nicht selbst dafür sorgen müssen, dass wir ein gelingendes Leben führen. Wir können es auch gar nicht. Wir können es nicht, weil es ist in uns Menschen drin, es selbst probieren zu wollen. Und Paulus ist hier so klar. Er sagt, wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Und wenn du dich von deiner menschlichen Natur bestimmen lässt, dann führt das zum Tod. Denn die menschliche Natur steht Gott grundsätzlich feindlich gegenüber. Das gilt es anzuerkennen, und ich weiß, dass das nicht angenehm ist. Wir Menschen denken gerne besser von uns, als wir es vielleicht auch manchmal sind. Und ich möchte das nicht mit erhobenem Zeigefinger sagen, so wie es der Kirche den Gemeinden oft vorgeworfen wird. Für mich ist das ein Realitätscheck. Der Realitätscheck, dass ich in meinem Leben selbst feststelle, dass egal wie sehr ich mich anstrenge, egal wie ich versuche und unternehme und unterwegs bin, gut zu sein und alle meine Beziehungen in Ordnung zu halten, die besten Noten zu schreiben, meinen Körper am besten zu stehlen und auch für mein geistliches Wohl am besten zu sorgen, ich doch immer wieder merke, dass ich daran scheitere. Und ich glaube, wer ehrlich diesen Realitätscheck in seinem Leben durchführt, und du kannst ja mal alle Beziehungen der letzten 20 Jahre, die du so geführt hast, durchgehen. Du kannst ja mal alle Selbstzweifel und Gefühle, die du in dir hattest, durchgehen. Und ich wette mit dir, dass du mindestens eine kaputte Beziehung findest, dass du Gedanken über dich selbst findest, die nicht positiv sind, wo du selbst nicht in dem lebst, wo du eine Situation findest, in der du neidisch warst, eine Situation, in der du unangemessen reagiert hast, eine Situation, wo du anderen Menschen geschadet hast. Egal wie alt du bist, ich glaube, du findest solche Situationen, und das ist das, was der Text hier meint. Wir sind so, aber wir müssen nicht so bleiben. Wir müssen nicht so bleiben, weil wir wieder zurück dürfen in das Gute, was Gott vorbereitet hat. Doch wenn der Heilige Geist dich bestimmt, so sagt es Paulus, was bedeutet das? Es bedeutet Leben und Frieden. Wer sich von Gott erfüllen lässt und seinen Gedanken und seinen Ideen, der erlebt Leben und Frieden. Das geht sogar so weit, dass dieser Frieden und das Leben ein Leben ist, was über jegliche Vorstellungsgrenzen hinausgeht. Da Christus in euch lebt, wird zwar euer Körper aufgrund der Sünde sterben, aber durch den Geist empfangt ihr Leben, weil ihr von Gott gerecht gesprochen wurdet. Diese große Güte und Gnade Gottes Sie geht sogar über den Tod hinaus. Sie sprengt alle menschlichen Grenzen, die wir uns vorstellen können. Sie befreit uns von dem, dass wir sagen müssen, in diesem Leben müssen wir alles erreichen, wir müssen das Maximale rausholen, weil die Perspektive, die begrenzte Perspektive des Lebens, die wir hier als Menschen auf der Erde haben, gesprengt wird. Wenn es hochkommt, so sagt es schon die Bibel, haben wir wie lange zu leben? 70 bis 80 Jahre. Das kann man sagen, die Bibel hatte nicht recht, es gibt Menschen, die leben länger. Aber das, was dieser Text sagen wollte, ist, unser Leben ist begrenzt, wenn wir es aus menschlicher Sicht betrachten. Und das setzt uns unter Druck. Das setzt uns unter Druck, weil wir wissen, wir haben nur eine begrenzte Zeit. Und ich weiß, dass das für Teenager, wie sie hier links vor mir sitzen, noch nicht so mega relevant zu sein scheint. Das Leben liegt noch lange vor euch. Und trotzdem macht es schon in der Zeit Druck. Hey, wer heutzutage das Abi nicht mit 17, spätestens mit 18 hat, der hat nachher keine Zeit mehr, lange genug zu studieren. Studieren, das tut man nur 5 Jahre, weil dann muss man ja in den Job, weil man muss ja für die Rente vorarbeiten, Leute. Man muss ja viel einzahlen und deswegen braucht man auch einen guten Job. Und wenn man dann Rentner ist, ich weiß nicht, wie es den Rentnern hier in der Gemeinde geht, mein Vater ist seit 2 Jahren Rentner, kauft die Zeit aus. Man hat immer was zu tun. Weil man ja weiß, irgendwann ist es vorbei. Und was denn, wenn man nicht das Maximale rausgeholt hat? Und wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann ist diese Grenze überhaupt nicht da. Natürlich wissen wir werden irgendwann sterben. Unser Körper, so steht es, wird sterben. Aber wir empfangen Leben. Ein Leben, was weit darüber hinausgeht. Ein Leben, was unendlich ist, was überhaupt noch nicht angefangen hat. Und ich brauche überhaupt nicht aus diesem Leben alles rauszuholen, weil ich weiß, da kommt noch viel mehr. Das brauche ich nicht. Aber natürlich hat dieses ewige Leben dann auch Auswirkungen auf unser heutiges Leben. Denn wir sind tatsächlich nicht mehr gezwungen, uns von den Wünschen unseres menschlichen Herzens beherrschen zu lassen. Sondern wir dürfen hören, in aller Ruhe, was Gott für uns vorbereitet hat in diesem Leben. Wir können uns Zeit nehmen dafür, zu hören, was Gott mit uns vorhat. Wir können Ruhe bewahren in den hektischen Stürmen dieses Lebens und uns ausrichten auf den, der das wahre Leben ist. Ich merke das in meinem Alltag, gerade dann, wenn ich mit den Herausforderungen kämpfe, wenn ich wieder versuche, die 17. Corona-Verordnung irgendwie auf unsere Gemeinde zu übertragen, wie ich merke, wenn Beziehungen nicht in Ordnung sind, weil ich mich mal gerade wieder gestritten habe, wie ich merke, wenn ich mich weiterbilden will, um noch besser zu werden. Ich merke es auch manchmal in Predigtvorbereitungen, wie mich das wieder einholt, das menschliche Begrenztsein. Und selten habe ich die Ruhe, mir selbst zu sagen, ich komme zu dem, der viel weiter denkt. Ich komme zu dem, der das wahre Leben ist. Ich höre auf das, was Gott für mein Leben hat. Einfach, weil es gut ist. Aber wenn wir nicht mehr davon getrieben sind, das Bestmögliche aus eigener Kraft aus diesem Leben herauszuholen, wenn wir Ruhe darüber haben, dass wir vor Gott genug sind, so wie wir sind, wenn wir wissen, dass Gott in uns lebt, wenn wir wissen, dass wir eine Beziehung haben dürfen zu unserem Schöpfer, dann darf unser Herz zur Ruhe kommen. Dann dürfen wir Leben entdecken, Leben, das gelingt. Dann entstehen heilige Momente dort, wo wir innehalten können, spüren können, was Gott von unserem Leben möchte. Manchmal sieht das ganz anders aus als das, was ich gerade geplant habe. Manchmal hat Gott eine Idee von meinem Leben, die weit über das hinausgeht, was ich mir vorstellen könnte und mega verrückt ist. Manchmal hilft es auch einfach, meine Sorgen und meine Angst davor, dass meine Zukunft nicht gelingen könnte, in diesen Momenten an ihn abzugeben. Und diese Momente, ich weiß nicht, ob ihr sie schon mal hattet oder habt, mir begegnen sie manchmal, wo ich in den Hektiken dieses Alltags zur Ruhe kommen darf und wo ich merke, dass A, Gott mir ganz nah ist, B, ich ein Gespür dafür bekomme, wie er sich mein Leben gedacht hat. Und ich nenne diese Momente heilige Momente. Ich habe auch schon mal darüber gepredigt. Heilige Momente, die Paulus hier beschreibt. Es sind die Momente, wo wir merken, wie real Gott in unserem Leben ist. Und Paulus würde dazu sagen, es sind die Momente, wo wir merken, dass der Heilige Geist uns leitet. Jesus in uns selbst. Es sind die Momente, wo wir ruhig werden können über unser Leben. Wo wir ruhig werden können in der Hektik des Alltags, in den Gedankenkarussell über uns und über unsere Sorgen. Und warum? Weil Gott hier redet in unser Leben. Ich weiß nicht, ob du dich nach so Momenten sehnst, Momenten des Innehaltens, Momenten des sich auf Gott ausrichten, Momenten dort, wo du das Gefühl haben darfst, dass es einen tiefen Frieden für dein Herzen und deine Seele gibt. Ich sehne mich danach und ich glaube, dass diese Sehnsucht in allen Menschen in uns angelegt ist. Wo wir aus dieser zerbrechlichen Welt einen kurzen Moment austreten dürfen und uns in eine ganz andere Perspektive hineinbegeben dürfen. Die Perspektive Gottes. Wir sind viel zu schnell wieder drin im Alltagskarussell. Diese heiligen Momente, sie sind häufig viel zu kurz. Aber wir dürfen uns danach ausstrecken. Wir sollen uns danach ausstrecken, weil wir entdecken dürfen, das Gute, was Gott schon für uns vorbereitet hat. Gott sagt, wenn du mit mir unterwegs bist, dann bist du mein Kind. Der Heilige Geist, so sagt es der Text, versichert uns, dass wir Gottes Kinder sind. Und Kind zu sein heißt, sich in die Abhängigkeit Gottes zu begeben. Meine zwei Kinder, sie sind 4 und 9. Und die sind jetzt in so einem Alter, wo die auch alleine spielen können. Das ist super. Und dann spielen sie im Zimmer und sie sind gedankenverloren. Timna geht zur Schule und kommt aus der Schule wieder. Und dann gibt es diese Momente, die Kinder ganz natürlicherweise haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich denke, alle Eltern kennen das. Wo sie aufhören mit dem Spielen, wo sie aufhören mit dem sich Gedanken machen und zu ihren Eltern kommen. Und einfach da sind. Und sich an die Eltern wenden. Meine Kinder verbinden das meistens auch mit Hunger. Aber wo sie aus dem ausbrechen, was sie gerade beschäftigt und sie einfach zu den Eltern kommen und mal eine Streicheleinheit brauchen, mal was zu essen brauchen, einfach mal da sein können. Und so stelle ich mir das mit Gott vor. Wenn der Heilige Geist in unserem Leben wirkt, dass wir als seine Kinder aus unserem Alltag, aus dem, was uns umtreibt, aus dem, was da ist, zu ihm kommen dürfen und ihn erleben dürfen und entdecken dürfen mit dem ganzen Reichtum, den er für uns vorbereitet hat. Und die Idee Gottes ist, dass das nicht nur einzelne Momente sind, sondern dass wir das jeden Moment unseres Lebens entdecken dürfen. Wie gut wäre es doch, ein Leben zu führen, wo ich jederzeit weiß, dass ich behütet und geborgen bin, dass ich getragen bin, dass ich versorgt bin, dass meine Beziehungen gelingen zu anderen Menschen, dass es nicht auf meine Leistung ankommt, dass ich nichts leisten muss, damit ich geliebt werde, sondern, so hat es Johannes Hartl diese Woche auch gesagt, dass ich geliebt bin und deswegen etwas leisten darf in meinem Leben. Dass ich nicht etwas leisten muss, um geliebt zu werden, sondern weil ich geliebt bin, etwas leisten darf. Und davon spricht der Text. Er will uns Mut machen und er will uns auch ermahnen, dass wir diese Momente suchen. Dass wir diese Momente mit Gott suchen, weil wir Kinder Gottes sind. Der Text spricht auch davon, dass wir Kinder Gottes sind und wenn wir niemals zu unserem Vater kommen, dass es dann schwierig wird mit unserer Beziehung zu ihm. Wir brauchen uns aber nicht wie ängstliche Sklaven zu verhalten, für die das noch zusätzliche Aufgabe ist, zu Gott zu kommen, sondern wir dürfen Vater zu ihm sagen. Wie entdecken wir wirklich gelingendes Leben? Indem wir anfangen, nicht bei uns selbst zu suchen, sondern bei Gott, der unser Vater ist. Und ich möchte dich ermutigen, dich darauf einzulassen, ihn zu suchen, zu spüren und nachzuspüren, wie Gott in deinem Leben wirkt. Der erste Schritt dazu ist, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, ja, das möchte ich. Ich habe verstanden, dass etwas zwischen dir und mir Gott steht und dass ich auf dich angewiesen bin und dass du schon alles dafür getan hast, damit wir wieder in Beziehung treten können. Und der zweite Schritt ist, sich ganz bewusst danach auszustrecken, das Gute, was Gott in unserem Leben vorbereitet hat, zu ergreifen. Der Text endet mit einer großen Zusage, wie ich finde. Er endet mit, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Wir sind Gottes Kinder. Wir dürfen Vater zu ihm sagen. Und dann sagt er, und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Und was gehört Jesus Christus? Alles. Aller Reichtum dieser Erde. Friede, Freude, gelingende Beziehung, alles. Das hat uns Gott versprochen. Ergreifen wir es doch. Nehmen wir es doch. Lassen wir das doch real werden in unserem Leben. Der Heilige Geist, der in dir und mir lebt, in allen, die eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben, will uns dabei helfen. Also, lassen wir ihn doch. So gelingt Leben. Amen.